Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Visionen, Götterboten, heilige Schriften. Wie spricht Gott zum Menschen? Von Heimo Reinitzer. In unserer Reihe über Religionen der Welt geht es heute weiter mit einem Thema, das Heimo Reinitzer auf dem Akademientag am 2. Juni in Berlin gehalten hat. Die Akademie Union lädt einmal im Jahr die interessierte Öffentlichkeit ein, um den jeweiligen Forschungsstand auf vielerlei Gebieten allgemeinverständlich und somit transparent zu machen. Reinitzer stammt aus Österreich, wurde 1943 geboren, hat Germanistik, Geschichte und Philosophie in Graz studiert, promovierte dort 1967 und arbeitete danach als wissenschaftlicher Assistent in Graz, Köln und Hamburg. Seit 1978 an der Universität in Hamburg, insbesondere als wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Bibelarchivs. Er hatte ferner bis 2008 eine Professur für ältere deutsche Literaturwissenschaft am Institut für Germanistik der Hamburger Uni inne. Seit 4 Jahren ist er erster Präsident der Hamburger Akademie der Wissenschaften. Aus seiner Feder stammen zahlreiche Veröffentlichungen zur Wirkungsgeschichte der Bibel in Zeugnissen aus Text und Bild. Außerdem ist er seit nunmehr 2 Jahrzehnten Sachverständiger für Handschriften und alte Drucke bei der Handelskammer. Nun also sein Thema: Visionen, Götterboten, heilige Schriften. Wie spricht Gott zum Menschen?
Sehr geehrte Damen, meine Herren, Religionen, die einen Gott oder mehrere Götter kennen, machen sich ein Bild von Gott und Göttern, stellen sich Gott und Götter wesenhaft vor und statten sie mit Eigenschaften aus, die sie fähig machen, dass sie uns hören und sehen und wir Menschen sie wahrnehmen, hören und vielleicht auch sehen und von ihnen erfahren können, was sie wollen und was sie mit sich und uns vorhaben. Die griechische, römische und germanische Mythologie kennt hierarchisch geordnete Götterwelten mit Zeus, Jupiter bzw. Odin an der Spitze. Zeus konnte die Herrschaft der Olympier erst begründen, nachdem er seinen Vater Kronos, den Herrn über die Zeit, besiegt hatte. Er ist ein lendengewaltiger Gott, der mit Gött und Menschinnen 12 Kinder zeugt, die den Olymp bevölkern. Mit Maya, der Nymphe der Fruchtbarkeit, Wärme und lustvollen Gefühle, erschafft er Hermes, den Götterboten, der in den Zeiten ohne Postkutsche, Telefon oder Internet die Kommunikation zwischen Göttern und Menschen ermöglichte. Sein römischer Kollege heißt Merkur, der neben seinen Diensten als geflügelter Götterbote Gott ist, der Diebe des Handels und der Reisenden, einer uns vielleicht unverständlichen Gemeinschaft, da wir, wenn wir auf Reisen gehen, gegen alles und für alles versichert sind, vielleicht auch mit Hermes- oder Merkur-Versicherungen. Wotans oder Odins germanischer Nachrichtenbringer ist Hermod. Bei Richard Wagner sind es dann Frauen, die Walküren, die das wenig dankbare Geschäft erledigen, Helden ihren nahen Tod zu verkünden und ihnen zu sagen, dass sie ehrenvolle Aufnahme finden in Walhalla, das sich nicht hat träumen lassen, dass es südlich von Regensburg eine stark deutsche Realisation findet. Als Nummer 129 will man dort Heinrich Heine in diesem Jahr Zugang gewähren. Spät, aber immerhin. Und ob es ihn freut, das weiß ich nicht. Das Problem, wie Götter zu Menschen sprechen, berührt alle gottorientierten Religionen, auch das Juden- und Christentum, auf das ich recht eigentlich zu sprechen kommen will. Ich werde dabei folgende Möglichkeiten und Situationen nennen, mit denen sich Gott Gehör verschafft und in denen er sich uns mitteilt. Die vom Himmel herabgereichten Schrifttafeln, im Größeren der Himmelsbrief, Gottes Rede aus Wettern und der Regenbogen, Engel als Gottesboten, dann die Taube des Heiligen Geistes, die Fleischwerdung des Wortes, die Geburt Christi, die Heilige Schrift, die Bibel als Wort Gottes, schließlich Zeichen und Wunder und als Situationen, Träume und Visionen. Abschließen möchte ich mit einer kritischen Warnung und einem persönlichen Wort über Gott, der mit mir spricht. Ich zeige Ihnen zunächst ein kleines Tafelgemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert, das Hans Holbein der Jüngere nach einer in Basel bekannten Vorlage gemalt hat und das heute in der National Gallery in Edinburgh aufbewahrt wird. Es stellt einen nackten Menschen unter einem dürrgrünen Baum dar. Auf dem linken, der dürren Baumhälfte zugewandten Bildteil sieht man das Gesetz und seine Werke. Auf der rechten, dem der grünen Baumhälfte zugeordneten Bildteil, die Werke der Gnade. Der Mensch mit seinem Leib und seinem ganzen Wollen, dem Gesetz und dem Tod zugewandt, hat verzweifelt erkannt, dass er das Gesetz nicht halten und dem Tod aus eigener Kraft nicht entrinnen kann. Der Prophet links und Johannes der Täufer, Urbild des Predigers, reden auf ihn ein und weisen ihn auf das Lamm, der Welt Sünde trägt, und auf Christus, der als Mensch am Kreuz stirbt und zum Töter des Todes, zum Sieger über den Tod wird. Hier haben Sie den Menschen, hier die Seite des Gesetzes und des Todes, Übergabe der Gesetzestafeln, Sündenfall, Tod. Hier der Prophet Jesaja, hier Johannes der Täufer, hier Maria, den Gekreuzigten, Christus und Christus als Auferstandener, als Töter des Todes. Das Gemälde soll uns nicht in seinem lutherisch-theologischen Deutungskorpus, sondern nur deshalb interessieren, weil es verschiedene Formen der gottmenschlichen Kommunikation gleichzeitig ins Bild setzt. Links oben sehen Sie Mose, der auf dem Sinai kniet und nach einem 40 Tage dauernden Gespräch mit Gott von ihm die Tafeln mit den 10 Geboten eine Art Himmelsbrief herabgereicht erhält, nach 2 Mose 31,18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Während Holbein es vermeidet, Gott selbst abzubilden und sich ganz schriftgetreu darauf beschränkt, sein Kommen im Feuer darzustellen, zeigt ein etwas jüngerer, kolorierter Holzschnitt aus der Kranach-Werkstatt Gott als gekrönten Herrscher der Welt, der allerdings kein Hebräisch kann. Die von seinem Finger geschriebenen Zeichen sind Kritzeleien und ergeben keinerlei Sinn. Dem Maler war das überhaupt nicht geläufig oder wichtig. Doch wieder zurück zum Gemälde Holbeins. Vor dem kahlen Berg des Sinai lagert die Zeltstadt der Israeliten, über die sich ein böses Unwetter ergießt. Gott redet zu seinen Feinden in Wettern, wie dies zum Beispiel in Jesus Sirach 46,20 genau beschrieben wird. Und der Herr donnerte vom Himmel herab und ließ seine Stimme hören im Gewitter und zerschlug die Anführer der Feinde und alle Fürsten der Philister. Gott redet aber nicht nur aus Wettern, sondern er benutzt das Unwetter, um die Ungehorsamen und Sündigen zu vernichten. Die Sintflut, die ewige Flut, über Jahrtausende missverstanden als Sünden- und Sühneflut, vernichtet alle Lebewesen, außer jene, die Aufnahme in die Arche Noahs gefunden haben. Sie sehen hier den kolorierten Holzschnitt der Kranach-Werkstatt aus der ersten Gesamtausgabe der Lutherbibel von 1534. Die Denkfigur, die hinter diesem Ereignis steht, ist so stark, dass sie noch heute viele Menschen Naturereignisse als Katastrophen begreifen und eifernd oder verzweifelt danach fragen lässt, wer schuldig mit dem Tode bestraft oder schuldlos mit dem Leben bezahlen muss. Der mordende Gott des Alten Testaments hat aber Besserung gelobt und versprochen, die Erde nicht mehr zu verfluchen, um der Menschen willen. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Er schließt mit Noah einen Bund, dessen Zeichen der Regenbogen ist, wieder das Bild aus der schon genannten Lutherbibel. Gott Vater ist als Herrscher der Welt dargestellt, mit der Sphäre, dem Reichsapfel in der Linken. Er segnet Noah mit seiner Rechten, der ihm ein Dankopfer bereitet hatte, dessen süßer Geruch Gott in die Nase gestiegen war und ihn relativ milde gestimmt hatte. Wieder zurück zu Holbein. Rechts unter der grünen Baumhälfte sehen Sie eine Versammlung der Hirten, die Hirten auf dem Feld, die bei den Hürden ihre Schafherde hüten. Eigentlich sollte es Nacht sein. Es ist aber auf diesem Bild nicht Nacht und das hat einen Grund. Der Engel des Herrn trat zu ihnen. Der kommt hier herunter und den sehen Sie hier. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Engel sind im Alten wie im Neuen Testament das wichtigste Personal, durch das Gott zu den Menschen redet, sei es, dass der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt eines Sohnes verkündet, den sie Jesus nennen soll, nach Lukas 1, 26, 31. Sei es, dass Abraham, der in seinem Gehorsam gegen Gott seinen Sohn opfern will, von einem Engel gehindert wird, den tödlichen Schwertstreich zu führen. Zunächst die Verkündigung Maria von Hans Mielich, ein Ausschnitt aus dem Hochaltar im Münster zur Schönen unserer lieben Frau zu Ingolstadt von 1572. Der prächtig gewandete Engel stürmt daher, die Füße berühren den Boden nicht, das weiße Kleid wird emporgeschlagen. Maria empfängt die ungewöhnliche Nachricht in demütig ruhig gefasster Haltung, die Arme vor der Brust gekreuzt. Zum Zeichen ihrer Jungfräulichkeit steht eine weiße Lilie in einer kostbaren Vase aus venezianischem Glas. Die Darstellung des Engels, der Abraham vom Schlachtopfer seines Sohnes abhält, stammt wieder aus der Lutherbibel und erzählt den Vorgang leidenschaftslos und ohne Gespür für die Dramatik und Psychologie der Szene, aber dem biblischen Wortlaut gegenüber ganz angemessen. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Nach 1 Mose 22. Rechts hinter Abraham sehen Sie den Witter, der sich mit seinen Hörnern in der Hecke verfangen hat. Er wird alsbald von Abraham zum Brandopfer an seines Sohnes statt genommen werden. Ich kehre noch einmal zu Mielichs Marienverkündigung zurück. Über dem Haupt der künftigen Gottesmutter schwebt die Taube des Heiligen Geistes. Ganz Gott, ganz Geist und sorgt dafür, dass Maria die Jungfrau schwanger wird. Gabriel erklärt ihr das auf die Frage, wie sie, die doch noch von keinem Manne weiß, einen Sohn gebären könne, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, der sich, wie hier auf einem Flügel eines 1522 in einer Antwerpener Werkstatt geschaffenen Altars, der 1709 aus Stralsund nach Vase auf Rügen versetzt wurde, über Maria und die Apostel senkt. Die vom Geist Erfüllten beginnen in anderen Sprachen zu predigen und verstehen einander doch. Das Sprachengewirr Babylons ist im Pfingstwunder aufgehoben, das von spottenden Juden aber ganz handfest anders erklärt wird. Die Apostel seien voll von süßem Wein. Der Heilige Geist hat schließlich eine entscheidende Funktion beim Verfassen heiliger Schriften. Es ist also das Antiphonar von St. Peter in Salzburg, heute in der Österreichischen Nationalbibliothek. Es handelt sich um das Eröffnungsblatt des Graduale in einem blau und grün unterlegten A mit den seitlich und unten ausgeführten Worten Ad te levavi. Zu dir habe ich mich emporgehoben, sitzt der heilige Gregor in bischöflichen Gewändern mit der ihn inspirierenden und ins Ohr flüsternden Taube auf der Schulter, auf ein offenes Buch gestützt. Im Zwickel links oben der gekrönte David mit der Harfe und hier rechts ein Glockenspielspieler, wohl der erste Musiker Tubal-Cain. Die Taube des Heiligen Geistes ist kein Götterbote. Sie ist Gott selbst und Gott ganz in seiner dritten Person. Der christlich-trinitarische Gott ist in seiner zweiten Person der Sohn Gottes. Auf unserem gleich eingangs gezeigten Tafelgemälde Holbeins sehen Sie den kreuztragenden Logos-Knaben, der von seinem Vater zu seiner Mutter hinabgesandt wird. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14. Bei Hans Mielich wird die trinitarische Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist sehr viel deutlicher gezeigt. Der Sohn, das fleischgewordene Wort und ganzer Gott, trägt das Kreuz, an dem er sterbend den Tod überwindet, bei sich. Sein Vater sendet ihn, Maria empfängt ihn durch den Heiligen Geist. Jesus Christus verkündet den Menschen das Evangelium. Er selbst hat nie ein Wort aufgeschrieben, das besorgten in den folgenden Generationen die vier Evangelisten, dies taten Paulus, Petrus und all die anderen Briefeschreiber, deren Epistel wohl den Anfang und Kern jenes Schriftkonvoluts bilden, das wir die Bibel, die Heilige Schrift, das Buch der Bücher, das Wort Gottes nennen. Diese Schrift bezeugt Gott, aus dieser Schrift redet Gott, so habe ich es noch in meinem Religionsunterricht gelernt. Ich zeige Ihnen das Bild einer Bibel, das Vincent van Gogh, Sohn eines reformierten Predigers, 1885 gemalt hat. Sie ist ein großformatiger Prachtband, ledergebunden mit Metallkanten und Schließen. Rechts daneben zwei erloschene Kerzen, davor die Leseausgabe des zwei Jahre zuvor publizierten Romans von Émile Zola, La Joie de Vivre. Während die Bibel besticht durch ihre durable Aufmachung, liegt Zolas Erzählung anspruchslos abgegriffen und zerfleddert daneben. Die Bibel ist aufgeschlagen bei Jesaja Kapitel 53, das die Weissagung vom stellvertretenden Leiden und von der Herrlichkeit des Gottesknechtes enthält. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott zerschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Lesbarkeit dieser Prophezeiung ist getilgt, nicht weil sie falsch ist, sondern weil sie sich erfüllt hat. Nicht irgendwann und irgendwo, sondern in Pauline, deren Geschichte Sola erzählt. Sie ist ein Mädchen, das in heiterer Selbstentäußerung alles, was sie besitzt und beanspruchen könnte, ihr Vermögen, ihre Lebenswünsche, geliebten Menschen zum Opfer bringt, ohne nach Lohn zu fragen. Christus spricht aus diesem Mädchen, in ihm hat sich das Wort der Schrift erfüllt. Gott redet mit Menschen mit seinem eigenen Wort, durch den Heiligen Geist, durch seinen Sohn. Er redet aus Wettern und schickt Wetter, zeigt sich strafend und versöhnlich. Er redet und agiert durch Engel, zeigt sich nie selbst, demonstriert aber seine Macht, gegen die Menschen und Natur ohnmächtig erscheinen. Gott redet zu Menschen durch Wundertaten, die ganz real geschehen. Ich will nicht von Jesu Heilungswundern reden, sondern nur auf ein militärisches Wunder verweisen, den Durchzug der Kinder Israel durch das Rote Meer. Sie sehen diesen Durchzug wieder in der Illustration der Lutherbibel, die den Text von 2 Mose 14, 21 ins Bild setzt. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte es trocken und die Meere teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Am Morgen sieht Gott, der sich in eine Feuersäule gewandelt hatte, auf die Ägypter, befiehlt Mose erneut seinen Stab auszurecken. Er tut's und das Meer schlägt über den Ägyptern zusammen, sodass sie alle vernichtet werden. Wenn Gott mit dem Menschen redet, tut er dies oft in ganz besonderen Situationen, von denen ich nur zwei nenne: den Traum und die Vision. Vor Sigmund Freud versteht man den Traum als Vorausdeutung auf künftige Ereignisse, als Prophetie. Ich zeige Ihnen im kolorierten Holzschnitt der schon oft zitierten Lutherbibel Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Jakob zieht von Beersheba nach Haran. Als die Nacht einbricht, legt er sich auf die Erde und bettet sein Haupt auf einen Stein. Er schläft ein und träumt von einer Leiter, die in den Himmel reicht und auf der Engel auf- und absteigen. Am Ende der Leiter steht Gott und verkündet ihm, dass er das Land, auf dem er liege, also auf dem Josef liegt, ihm und seinem Samen geschenkt sei. Neben dem Traum ist auch die Vision der Ort Gottes Offenbarung zu sehen und seine Worte zu hören, wie sie durch seine Engel übermittelt werden. Hier die Vision des Johannes vom Ende der Welt, wie Hans Memling sie auf dem rechten Seitenflügel des Johannesaltars in Brügge dargestellt hat. Der Seher sitzt auf der Insel Patmos, das Buch, in das er schreiben will, aufgeschlagen in seinem Schoß, den Blick starr in die Ferne gerichtet. Ganz wie es in der Bibel heißt: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Sehr geehrte Damen, meine Herren, ich habe versucht, Ihnen bildunterstützt Formen und Orte der Rede Gottes mit den Menschen zu zeigen und Ihnen in Erinnerung zu rufen, wie sie uns biblisch überliefert wird. Diese Darstellung wäre unvollständig, wenn ich ihr nicht den Gedanken hinzufügte, dass uns ihre Inhalte heute oft mehr als fragwürdig geworden sind. Wir wollen und können heute nicht mehr einen Gott wollen, der uns anleitet, Kriege zu führen. Wir wollen keinen Gott, der die Natur gegen uns oder gegen unsere Feinde mobilisiert. Ich will auch keinen Gott, der Wunder tut, wie und wo er will, gar deshalb, weil er uns riechen kann. Schiller lässt seine Jungfrau von Orléans sagen: Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen, er sendet mir den Helm, er kommt von ihm, mit Götterkraft berührt mich sein Eisen und mich durchflammt der Mut der Cherubim. O Gott, bewahre uns vor solchen Zeichen, bewahren wir uns vor Menschen, die sich auf einen höheren Geist berufen, der sie ergriffen und einer rationalen Argumentation nicht mehr zugänglich gemacht hat. Fatima und Lourdes sind wirtschaftlich erfolgreich. Man erzählt auch immer von unheilbaren Kranken, die dort Heilung oder wenigstens Linderung der Leiden erfahren haben. Ihr Glaube hat ihnen geholfen, gewiss. Aber von den ungezählt vielen, die nicht geheilt wurden, reden wir nicht und wollen doch auch nicht sagen, sie hätten eben nur nicht stark genug geglaubt. Eine Geschichte der Gottesbegegnung, von der die Bibel berichtet, hat mich wirklich bewegt. Jakob ringt nachts am Wasser des Jabok mit einem Mann bis in die Morgenröte. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob erhält hier den Namen Israel und wird gesegnet. Er hat mit Gott gekämpft, ist nicht unterlegen, aber er hinkt. Ich habe mir diese Geschichte sehr angeeignet. Ich ringe mit Gott und will mich von ihm nicht besiegen, nicht beherrschen lassen. Aber er hat mich berührt, angerührt, hinkend gemacht, zögerlich gemacht, nachdenklich, nicht Besiegter und auch schon gar nicht Sieger. Redet Gott mit mir? Ich denke schon. Im 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes, Vers 12, heißt es: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Gott, so meine ich, redet nicht als ein ferner Gott, nicht aus Wettern und nicht durch Engel. Aber er redet aus meinen Mitmenschen und aus mir, wenn meine Rede verständnis- und liebevoll ist, bedacht darauf, gerecht zu sein und wahrhaftig. Wo meine Rede zornig ist und Streit verursacht, da ist Gott nicht. Oder anders und wiederum mit Johannes gesagt: Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Vielen Dank.
Visionen, Götterboten, heilige Schriften. Wie spricht Gott zum Menschen? Dieser Vortrag von Professor Heimo Reinitzer beschäftigt uns heute. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem zweiten Teil.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Im Anschluss an seine Rede stellte sich Reinitzer den Nachfragen des Publikums. Wir senden nun einen Ausschnitt daraus.
Sind es nicht auch wieder Interpretationen? Also jeder oder Verbildlichungen, was sagen sie uns heute noch? Also man könnte ja auch sagen, also Gott spricht zu mir im stillen Kämmerlein und diese Bilder jetzt hier oder auch diese Wunderscheinungen und so. Das ist ja auch alles so in der Geschichte. Es passiert vielleicht immer wieder mal, dass so etwas neu entsteht, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir brauchen heute andere Zeichen.
Ja, ich denke, ich bin auf einen großen Zusammenhang gar nicht eingegangen. Das Sprachproblem und das hermeneutische Problem, das man dabei reflektieren kann. Ich habe mir Mühe gegeben, das Reden über das Reden aus biblischen Zusammenhängen vorzuführen. Das ganze Thema kann man ganz anders und sprachphilosophisch angehen.
Ja, also herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Aber ich muss gestehen, dass ich hinter dem Titel auch im Kontext dieses heutigen Tages noch ein wenig mehr auch religionsvergleichend mir etwas gewünscht hatte. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt Interesse haben, noch ein bisschen Reservoir haben, woraus Sie noch ein wenig schöpfen können, wenn jetzt hier nicht zu viele Fragen kommen. Aber ich denke, sowohl innerhalb eines Religionsgebäudes gibt es ja nun sehr viele verschiedene Ausprägungen von gelebter Spiritualität, Religiosität. Wir haben allein im Christentum große Spannbreite von charismatisch, also pfingstlerisch und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass Gott eben mit den verschiedenen, sage ich das ein bisschen scherzhaft, dass Gott mit den verschiedenen Gruppen, den verschiedenen Denominationen innerhalb der christlichen Religion zum Teil auch sehr verschieden redet. Mit einigen redet er sehr intensiv. Die können einem dann relativ genau, wortgenau erzählen, wie er mit ihnen geredet hat und auch vielleicht in welcher Sprache er gesprochen hat. Und andere, die vielleicht eine Erwartungshaltung hatten aus kindlichem Glauben heraus und die dann im Laufe ihres Lebens desillusioniert werden, weil er doch mit ihnen nicht so individuell, akustisch hörbar spricht, wie sie das vielleicht im Kindergottesdienst, wenn ich jetzt mal im christlichen Kontext bleibe, gelehrt worden ist. Und ich denke, dass es einige andere Glaubensgemeinschaften gibt, die auch in dieser Stadt präsent sind, auch in Hamburg präsent sind, die gar nicht vielleicht so stark damit rechnen, dass Gott so mit ihnen spricht, auch auf dieser individuellen Ebene, sondern vielmehr in Form einer Gemeinde, dass der Imam spricht oder dass man gemeinsam mit Gott spricht, indem man ihm auch ein vorgefertigtes Gebet eher präsentiert als individuell formuliert. Ich weiß nicht, ob das jetzt machbar ist. Auf jeden Fall wollte ich dem Ausdruck verleihen, dass ich in der Richtung es sehr, sehr spannend fände, auch im Bereich des interreligiösen Dialoges, diesen Weg der gegenseitigen, sag ich mal, der gegenseitigen Offenbarung im Kommunikationsverhalten mit Gott, einschließlich, wie weit äußert er sich möglicherweise übers Internet, ja? Und wir haben es noch gar nicht, wir haben unsere Sinne dafür noch gar nicht geöffnet. Also das jetzt mal nur so als perspektivisch für Gegenwart und Zukunft.
Also zum einen vom Reden des Menschen mit Gott habe ich nur ganz am Ende geredet. Das ist ja nochmal selbstverständlich ein ganz eigenes Thema. Das Zweite, Gott ist gar nicht denkbar für uns Christen heute, ohne dass er unmittelbar ein Gott für uns ist, ein Gott, der durch Christus uns ja auch ganz erschienen ist und untrennbar mit dem Heiligen Geist, also über den Geist zusammen, mit uns und für uns gemeinschaftlich da ist. Nicht, dass wir ihn erst erfinden müssten, er ist schon da, aber ohne ihn, ohne diesen Bezug zum Menschen, ohne uns, wäre er für uns nicht gegenwärtig. Und das kann man alles genauer ausführen, und da gibt es sehr viele verschiedene Realisationen. In der Vorbereitung dieses Tages haben wir uns überlegt, ob wir nicht auch all diese verschiedensten Spielarten und Möglichkeiten gemeindlichen, persönlichen Umgangs, der kirchlich, freikirchlich, sonst wie fassbar ist oder schon gar nicht mehr fassbar ist, mit behandeln müssten, und haben uns dann geeinigt auf einen sehr viel schlichteren Weg, weil wir nicht alles abbilden können hier. Aber wenn Sie durch diese Ausführungen, die Ihren eigenen Skopos haben, angeregt werden, A, zum Widerspruch und B, zur Einsicht, dass es alles noch viel reicher ist, dann hätte ich ein kleines Ziel erreicht.
Die christliche Religion ist ja bekanntlich eine Offenbarungsreligion. Sie haben hier sehr viele Verbildlichungen gezeigt, die ja eine große Tradition zeigen. Aber ist nicht auch inhaltlich im Grunde alles, was als Offenbarung vermittelt ist, ein Sprechen in Bildern? Es sind ja keine, wie wir es als Historiker auffassen würden, keine Quellen, die wir quellenkritisch entsprechend qualifizieren könnten. Und insofern fragt man sich dann auch das, was Sie als entweder Traum oder Vision bezeichnet haben, ob diejenigen, die uns diese Quasi-Quelle, die Heilige Schrift, geschaffen haben, ob das nicht auch unter dieser Rubrik einzuordnen wäre.
Jedenfalls sicher auch. Es gibt genügend Prophetisches und nicht nur Historisches. Das Historische ist oftmals zu einer Zeit reflektiert, wo das Ereignis längst stattgefunden hat, und es wird als in der Zukunft liegend dargestellt etc. Also die historische Textkritik hat ja da viele Möglichkeiten offengelegt. Das Bilderverbot, von dem wir alle wissen, ist ja ein Verbot gegen Bilder, die man anbeten kann. Nirgendwo steht, dass wir uns nicht ein Bild von Gott machen dürfen. Wie anders sollten wir von Gott reden, als mit einer bestimmten Einbildung jetzt in Häkchen gesetzt, mit einer Vorstellung, mit einer Vergeistigung, mit einer Geistbegabung, mit einem Reden, das vielleicht nicht immer aus uns kommt, sondern auch durch Tradition zustande kommt. Also das ist ganz gewiss so. Die Mitteilung, dass wir in Bildern reden, setzt sich nur ganz deutlich gegen das Bilderverbot ab, wo es um ganz handfeste, anbetbare Bilder geht.
Ja, schönen Dank für den Vortrag. Sie haben am Schluss davon gesprochen, dass im Mitmenschen mir Gott entgegentritt und umgekehrt auch ich dem Mitmenschen Gott verstellen kann oder aber durchlässig sein kann. Ein Bote ist für mich auch ein kleines Kind oder die Schönheit der Natur, mein Enkelkind, die unmittelbar Respekt erheischen. Und dann ist Glaube vielleicht das Aufbringen dieses Respekts durch mich. Ich fühle ein Gegenüber, das ich nicht als Person beschreiben kann. Und jetzt zum Sprachlichen. Als Sprachwissenschaftler stelle ich Folgendes fest. Empirisch, ich bin dankbar für diese Geschenke des Lebens. Und als Grammatiker weiß ich, danken hat ein Dativobjekt, dass man jemandem dankbar ist. Und da ist für mich ein Widerspruch, eine offene Stelle. Ich bin dankbar und können Sie mir helfen, den Aktanten zu dem Dativ?
Also ich habe ja keine Mühe, Gott zu benennen. Also ich muss ja nicht immer dem Nächsten oder einem Kind oder sonst was. Ich kann das auch allgemeiner fassen. Ich habe damit manchmal habe ich schon auch Mühe damit. Aber es ist nicht so, dass ich immer den Vogel in der Natur oder den Baum draußen sehen muss, sondern das allgemeiner fassen kann. Also ich denke auch, wir haben Dank mit einem Dativ. Wer das nicht anders kann und will und darin nur die Person sehen kann oder einen Gegenstand außer sich, der mag das gerne so tun. Daran nehme ich keinen Anstoß. Ich nehme aber auch an mir keinen Anstoß, der auch sagen kann, ich danke Gott.
Ich hätte nur gerne noch eine andere Frage an Sie, und zwar, wie Sie dazu stehen, dass man durch die Meditation in Kontakt mit Gott tritt. Beziehungsweise, das habe ich also auch, gebe ich zu, in den Bildern etwas vermisst. Es hätte es ja auch gegeben, Hieronymus im Gehäuse ist ja ganz typisch dafür, dass die Meditation vielleicht aus einem bestimmten Grund in Ihrem Vortrag nicht auftrat.
Wissen Sie, wie viel nicht in meinem Vortrag stand? Also ich bin Ihnen natürlich allen mehr schuldig geblieben, als ich Ihnen geben konnte, das weiß ich schon. Oder das ahne ich. Weiß ich schon. Aber dass die Meditation nicht vorkommt, weil sie etwas sehr Privates ist. Und ich leugne überhaupt nicht und will gar nicht leugnen, dass es für den Einzelnen und für die mehreren, für Gruppen meditative Erfahrung geben kann. Ich selber muss Ihnen allerdings sagen, ich verbinde Glauben, meinen Glauben immer mit sehr viel Rationalität. Ich bin kein sehr meditativer, in dem Sinn meditativer Mensch. Und deswegen ist das so ein Stück, worüber ich auch nicht viel erfahrungsgemäß sagen kann. Ich lehne es auch nicht ab. Solange nichts Gewalttätiges daraus fließt, solange nicht, dass sich Leute meditativ eines Geistes versichern, der sie zu Kraftakten gegenüber ihren Mitmenschen oder anderen so anleiten, solange ist mir die Meditation immer ein völlig adäquates Mittel. Wenn sie krank macht oder jemanden körperlich bedroht, dann bin ich gegen so etwas. Ich bin einfach dagegen, dass wir so tun, als könnten wir den Befehl von irgendjemandem bekommen, Böses zu tun, also Gewalt auszuüben. Ich denke, da müssen Grenzen sein. Die sind für mich unverrückbar.
Offenbarung, und das wurde ja aus den vielen Bildern, die Sie genannt haben und den Weisen, Offenbarung hat den Anspruch, dass irgendwas vom Himmel, da hat der Mensch nichts mit zu tun, sondern das ist ihm überkommen. Es klang ja aber in Ihrer Darstellung deutlich durch, dass das natürlich auch menschliche Sprache ist. Und wie kann man das eigentlich unterscheiden? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Also jede Offenbarung, ob das nun Engel oder sonst was ist, das hat doch der Mensch, der das schildert, wenn man ihn kennt, nicht erfunden, sondern das hat er doch schon jeweils in einer jahrhundertelangen Denktradition übernommen. Wenn was vom Himmel kommt, kommt es eben vom Engel oder so. Das hat der ja nicht erfunden, sondern das wusste man seit Jahrhunderten. In Indien würde man ganz anders wahrscheinlich von Offenbarung sprechen. Also diese Unterscheidung, was ist menschliches Werkzeug und was ist dann wirklich etwas Neues, was mehr als menschliches Werkzeug ist. Kann man da eine Unterscheidung machen? Also Sie haben ja am Schluss selber sowas angedeutet, dass Sie bei dem Kampf am Jabok etwas finden, da erreicht Sie etwas, was mehr ist. Oder in dem Wort aus dem ersten Johannesbrief. Also kann man da irgendwelche Kriterien nennen oder muss man das jeweils selber finden und beurteilen?
Also ich glaube, dass ich Ihnen etwas sehr Friedfertiges an den Schluss gestellt habe, das durch Einsicht, Vernunft als richtig angesehen ist. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist in der Tradition oft und oft wiederholt worden. Ob Gott redet oder der Teufel redet, beides schreibt man gleich schnell auf. Man muss bei sich selber an dem, was man tut und was die Folgen dessen sind, was aus diesem Wort entsteht, wohl erkennen können, ob das Gottes- oder Teufelsrede ist. Es gibt doch in unserer vernünftigen Überlegung Möglichkeiten zu sagen, also früher könnte man gesagt haben, selbst wenn mir Gott das gesagt hat, ich mach's nicht, aber heute würde ich in dem, was mein Gottesbild im Zusammenhang mit mir ist, immer sagen, ich will keinen Gott, der mir Böses rät, Betrug rät, Falsches rät.
Sie hatten vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, sinngemäß gesagt, dass Wunderereignisse heutzutage nicht mehr so auftreten und auch Katastrophen eben anders gedeutet werden. Gerade zu dem Wunderereignis ist es bei mir so eine Sache, also ich kenne Leute oder habe mal mit jemandem geredet, der auch ein Heilungswunder hatte an sich selbst. Von daher, wie machen Sie das jetzt empirisch fest in Ihrer Vorstellung, dass es sowas heutzutage in dem Rahmen nicht mehr gibt?
Also ich habe ausdrücklich gesagt, es gibt diese nicht erklärbaren Heilungen von Schwerkranken und man kann das ja mit dem schnellen Wort sagen, sein Glaube hat ihm geholfen oder er hat eben an sich geglaubt, er hat sich nicht aufgegeben. Wenn längst alle Ärzte gesagt haben, da kommt nichts mehr, dann warum soll ich das in Abrede stellen? Nur, ich tue mir schwer, es tut mir leid, aber ich tue mir schwer an Statuen zu glauben, die zu bluten beginnen und die dann einen Massentourismus auslösen und Glauben machen, dass man das Blutwunder einer Holzstatue wieder und wieder sehen kann und dass dann die Kranken geheilt werden. Ich kann ja über den einen reden, der geheilt wird, aber über die vielen Enttäuschungen redet man eben nicht und da muss eine rationale Kritik einsetzen können. Ich glaube an diese Art Wunder nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es Wunder in dem Sinn gibt, die durch die enorme seelische Glaubenskraft eines einzelnen Menschen gegen alle Vernunft zustande kommen können. Das glaube ich.
Soweit Visionen, Götterboten, heilige Schriften, wie spricht Gott zum Menschen? Von Professor Heimo Reinitzer. Ein Ausschnitt aus dem Akademientag am 2. Juni 2010 in Berlin.